Guten Tag miteinander. Ich bin immer sehr dankbar, wenn ich wieder hier sein darf. Ihr seid eine der Partnergemeinden, die treu hinter uns stehen und für uns beten. Und deshalb geschieht auch, was auch geschieht, weil wir erwarten, dass Gott wirkt. Wir erwarten, dass er Menschen verändert. Dafür beten wir. Und davon möchte ich euch auch berichten. Heute bin ich nicht so ganz fit und ich weiß auch nicht, wie lange meine Stimme noch trägt, sonst beten wir dann einfach ein bisschen länger. Aber mit der, okay, das hat sich ein bisschen verändert da, das O gehört eigentlich zum Ciao. Ich nehme Grüße mit von meiner Kollegen von Rael und Biagio Giangualano mit ihren Kindern Luigi, Diletta und Joelle. Sie sind auch immer sehr dankbar für Gebete. Biagio ist wieder umverteilt worden in seinem Geschäft. Er ist auch umverteilt worden, ja. Und eine andere Leitung. Und er ist immer so auf dem Sprung, er weiß nicht, ob er noch was wieder ganz anders versetzt wird. Er hat da gar nichts im Griff, also da wird man einfach genommen und sagt, und am Freitag wird gesagt, und am Montag bist du dann dort. Und, aber er ist gelassen im Herrn und sagt auch, wie Paul das einfach erwartet, dass Gott Gutes tut. Betet auch für den kleinen Joelle. Er hat Wachstumsprobleme, seit er keine Muttermilch mehr trinkt, seit er die Breie und so isst. Ist einfach seine Wachstumskurve nicht mehr so, wie er sein sollte. Und sie werden jetzt auch morgen nochmals eine Resonanz und Magnetika haben, irgend so einen Untersuchung, wo sie auch schauen wollen im Körperinneren, ob sie etwas sehen, was nicht so ist, wie es sein sollte. Aber das ist schon ein riesen Gebetsanliegen. Er entwickelt sich toll und ist wie alles, aber einfach Gewicht und Länge nimmt nicht so zu, wie es sein sollte. Ein herzlicher Gruß auch von der Gemeinde. Das haben wir anlässlich der Taufe gemacht, dieses Bild. Und ja, es ist schön zu sehen, dass wir gut unterwegs sind. Es ist eine gute Stimmung auch in der Gemeinde. Wir haben es schön miteinander. Ein erwartungsvolles Zusammensein, dass Gott wirkt. Das letzte Mal, als ich da war, habe ich euch erzählt, dass wir neue Räume in Aussicht haben. Da habe ich euch, denke ich, ein Bild gezeigt von einem leeren Raum. Und wir haben dann innerhalb von sehr kurzer Zeit haben wir gezügelt. Wir haben die Schlüssel bekommen und am nächsten Sonntag haben wir alles zusammengepackt und gezügelt, obwohl wir am neuen Ort noch keine Lampen hatten, noch einfach gar nichts. Wir haben einfach die Stühle aufgestellt und am Tagsüber hatten wir auch Tageslicht und am Abend haben wir so eine Baulampe, so einen Strahler aufgestellt, den man sonst auf der Baustelle hat. Und so haben wir dann langsam auch begonnen, Lampen einzurichten. Und so sieht das jetzt aus bei uns. Es ist riesig im Vergleich zu vorher. Wir haben ein wunderschönes Entree, wo wir auch einen Kaffee trinken können, wo wir auch essen können. Da stellen wir auch unsere Tische auf, weil wir einmal im Monat unser Gemeindemittagessen haben. Und wir haben schöne Kinderräume. Es ist also sehr schön. Aber es ist groß genug. Wir können also noch wachsen. Also das Bild ist also, ist von der Einweihung oben. Also normalerweise sind wir nicht so viele Leute. Aber wir haben Möglichkeit, zum noch wachsen zu können. Das ist ein großer Grund zur Dankbarkeit. Was das große Gebetsanliegen ist, dass wir sehr schnell viel wachsen und die neuen Gläubigen eine klare Sicht für den Zehnten haben. Also einfach, wir zahlen dreimal mehr Miete und die Gemeinde ist nicht jetzt gerade dreimal gewachsen und wir haben noch ein bisschen Polster, aber irgendwann ist es einfach dann fertig. Wir mussten den Glaubensschritt tun. Wir hatten noch keine andere Wahl. Und denke ich, Gott wird da auch dafür sorgen, dass wir da weiter teilen können und immer wieder auch wieder neue Leute begrüßen können. Das ist schon herrlich. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen, was uns auch so in diesen Wochen jetzt bewegt hat. Wir haben über Josef gesprochen, über Josef, der ägyptische Josef, und über sein Leben. Und ich kann euch nicht die ganze Geschichte von Josef erzählen. Es ist ja eine wunderbare Geschichte von seiner Jugend her, wie er auch aus nicht ganz idealen Verhältnissen gekommen ist, wie er treu Gott nachgefolgt ist, wie er dann eigentlich nicht das bekommen hat, was man nach einem treuen Nachfolger erwartet. Er wurde ins Gefängnis gesteckt, er hat da ausharren müssen, er ist dann Verwalter geworden vom Pharao und hat dann auch so seinem Volk dienen können. Das ist so das Gesamtbild. Wir wollen einfach ganz kurz ein paar Flashes anschauen, dass wir vielleicht etwas für uns auch mitnehmen können. Sein DNA, seine genetische Veranlagung, woher kommt Josef? Ich möchte einfach da nur lesen von 1. Mose 37, 2 bis 4. Dies ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt. Er hütete häufig gemeinsam mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, die väterliche Schaf- und Ziegenherden. Doch Josef hinterbrachte es seinem Vater, wenn sie etwas Schlechtes taten. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er Josef eines Tages ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder hassten Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie und redete kein freundliches Wort mehr mit ihm. Es ist eigentlich nicht die ideale Familie, wo Josef herkommt. Also seine Startbedingungen sind nicht ideal. Er wird in einer Familie geboren, wo es verschiedene Frauen gibt. Und seine Mutter war die Lieblingsfrau seines Vaters. Sie war lange Zeit unfruchtbar, hat dann einen Sohn bekommen und dieser war der Lieblingssohn und dann später kam noch der kleine Bruder Benjamin dazu. Und die anderen Brüder waren auch noch da. Und die anderen Frauen, also nicht so mal, sondern die glückliche Familie. Eben der Vater bevorzugte ihn, aber auch schon, wenn man an den Großvater denkt, an Isaac, da waren auch schon Bevorzugungen da. Wenn wir an Abraham denken, da waren auch schon Bevorzugungen da, war einfach nie ideales Familienbild. Es sieht aus, wie wenn das irgendwie etwas von Generation zu Generation weitergeleitet wurde, wo einfach nicht gut lief. Und das hat Josef geerbt. Das war eigentlich in seinen Genen drin. Was er ihn auch wieder dazu bringen hätte können, dass er das weiterverfolgt, diese Linie, was bei ihm jedoch nicht der Fall war. Das ist ein Riesenwunder Gottes. Er hat nicht eigentlich das mit weitergegeben, was er von seinen Genen, von seinen Vorvätern bekommen hat. Seine Brüder, sehen wir da, das ist anders. Bei ihm, er hat einfach irgendwie eine Gottbegegnung gehabt und hat das nicht weitergeführt. Ihr Vater hat gesagt dann später, obwohl dich deine Brüder hassen, geh zu ihnen und bring ihnen zu essen, schau, wo sie sind. Und das hat er gesagt, hier bin ich. Hier bin ich, ich gehe. Das ist das DNA, was Josef in sich drinnen hat. Eigentlich ein wunderbares DNA. Er hat immer wieder in seinem Leben gesagt, hier bin ich. Er musste das Unangenehme tun, von seinem Vater her, zu seinen Brüdern gehen. Diese Typen, die hassen mich ja, was gehe ich da hin? Er sagt, hier bin ich. Später, als er dann im Hause vom Potiphar war, hat er auch gesagt, hier bin ich. Ich mache diese Arbeit und ich mache sie gut. Ich bin zwar Sklave, aber ich mache sie gut. Als er dann später im Gefängnis war, hat er gesagt, hier bin ich. Ich bin im Gefängnis. Ich mache aber die Arbeit, die mir zugeteilt wird, mit offenem Herzen, mit einem guten Atteggiamento, mit einer guten Ort. Einfach, hier bin ich. Und da denke ich, da können wir uns eine Riesenscheibe abschneiden. Ob wir jetzt aus komischen Umständen kommen und sagen, hier bin ich, ich möchte eine neue Linie anfangen. Ich möchte nicht das weiterführen, was ich von meinen Vorvätern habe, was ich von meiner Familie habe, was ich in meinem vorherigen Leben gemacht habe. Das kann ich abschließen und ich kann eine neue Linie beginnen und weitergehen und sein wie Josef und sagen, hier bin ich. In diesem Frühling habe ich es auch erlebt, dass Menschen, die aus nicht idealen Umständen kommen, gesagt haben zu Gott, hier bin ich. Ich habe einen Monat erlebt, das ist der Traum jedes Arbeiters im Reiche Gottes. Das war im März, ein Montagmorgen, da ruft mich Giulio an. Giulio ist ein altbekannter Freund, seine Frau ist schon länger gläubig, sie gehen in die Gemeinde in der Brianza. Aber er hat immer Gott widerstanden. Er hat gesagt, ja, ich bin schon okay, es gibt Schlimmere als ich. Und hat sich auch in der Gemeinde eingebracht, ist immer mitgegangen, hat die Kinder hingebracht, aber nie gesagt zu Gott, hier bin ich. Und an diesem Montag ist er zusammengebrochen und hat gemerkt, ich habe so vieles einfach nicht im Griff in meinem Leben. Gewisse Abhängigkeiten und einfach Dinge. Er hat gesagt, und ich möchte ein guter Vater sein, wir haben 4 Kinder, aber ich hab's nicht im Griff. Dann hat er angerufen und dann hatte die Frau mir auch angerufen, so, Julie ist total in der Krise. Und dann hat er gesagt, ja, er kann nicht mehr arbeiten. Und dann haben wir ausgemacht, dass ich zum Mittagessen zu Ihnen gehe. Es war ja Montag, ich hatte frei, ich hatte nichts ausgemacht. Bin dann zu Ihnen gegangen und habe Giulio vorgefunden, hat geschluchzt und hat sich wirklich zu Gott hingewandt und hat seine Sünden bekannt und gesagt, und hier bin ich und du kannst mich haben mit Haut und Haaren, du kannst mich verändern. Und das ist auch wirklich geschehen. Er ist auf dem Weg. Am nächsten Montag habe ich wieder einen Anruf bekommen. Das war Pier Paolo. Er war am Sonntag, war im Gottesdienst, er ist der Sohn von einem Ehepaar, die zu uns in die Gemeinde kommen. Kam in die Gemeinde, er hat da gelesen, Nova Vita, neues Leben, und ist da reingegangen und sagt, ja, ich brauche ein neues Leben, ich möchte mit Jesus gehen. Und hat dann das am Sonntagnachmittag verarbeitet und am Montag hat er mir angerufen und hat gesagt, ich möchte mit Jesus gehen, können wir uns treffen? Da haben wir uns dann in der Woche getroffen, habe ihm das Evangelium noch erklären können und gesagt, ja, ich will. Und er hat auch die ganze Auslegeordnung gemacht, was von seinen Eltern und Voreltern und von seinem Leben, was er alles schon gemacht hat, von Drogendealen und Kriminalität, da war alles drin. Und hat das vor Gott bekannt und gesagt, hier bin ich. Ich möchte mit Jesus gehen. Er hat sich dann auch taufen lassen. Und ich sagte, wisst ihr, was am nächsten Montag geschehen ist? Da hat mir wieder jemand angerufen. Da war es Alessandra. Alessandra hat uns übers Internet gefunden. Sie hat in der Vergangenheit vor 10 Jahren mal in Frankreich eine Gemeinde besucht und dann aber keine Beziehung mehr gehabt zu einer evangelischen Gemeinde. Und Alessandra hat gesagt, ich möchte mit Jesus ins Klare kommen. Ich habe mich in der Woche mit ihr getroffen. Sie hat ihr Leben Jesus anvertraut und ist glücklich von dann gezogen, also wenn man das so sagen kann. Sie ist einfach wirklich eine Last weg und sagt, hier bin ich, ich möchte mit Jesus gehen. Sie ist jetzt nicht bei uns in der Gemeinde, weil wir haben gesehen, dass bei ihr im Wohnort gibt's nähere Gemeinden und sie geht jetzt dort. Aber das ist wirklich herrlich, wenn Menschen sagen, ich möchte meine Vergangenheit einfach in Gottes Hand legen und nicht mehr das weiterführen, was ich immer schon gemacht habe und eine Kehrtwendung machen. Das sind dann Bilder von der Taufe. Auf der linken Seite sind die 3 Täuflinge, Pier Paolo, Simona, Fabio, da habe ich vielleicht von Fabio erzählt. Das war ein Riesenfest. zur Ehre Gottes, auch die Zeugnisse zu hören, wirklich eine starke Zeugnisse von Menschen, die wirklich aus dem Dreck hinausgezogen wurden und neu werden, dass Gott ist dran, um die neu zu werden. Das ist Giulio. Er sagt, ja, das wird dann für ihn auch noch dran sein. Und der da filmt, das ist Luciano. Und er ist ein großes Gebetsanliegen. Der Partner von der Simona. Ja, so katholisch, normal und so, braucht man alles nicht. Hat alles eigentlich so im Griff. Und letzte Woche war ich bei ihm, sagte er, Doris, bete für mich. Ja, das mache ich. Bete für Luciano, dass er auch zu diesem Punkt kommt, wie Simona, dass er sagt, ich will mit Jesus gehen und dass auch sie als Familie vieles noch ins Reine bringen können und gemeinsam mit Jesus unterwegs sein können, dass er eine starke Gottesbewegung hat, dass es nicht sagt, das ist etwas für alte Frauen oder für Schwächlinge, sondern es ist für Männer. Männer, die mit Gott unterwegs sein wollen. Das ist so irgendwie in den Hinterköpfen bei uns, bei vielen Männern. Also Glaube ist für alte Frauen oder für Kinder. Wir haben von diesem DNA geredet, vom Josef. Und Paulus erzählt von diesem DNA der Kinder Gottes. Wenn ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Das ist ein großes Gebetsanliegen für alle unsere Leute, die zum Glauben kommen, weil in der Arbeitswelt ist es ganz normal, dass man versucht, so wenig wie möglich zu arbeiten und so viel wie möglich rauszubekommen. Wir sind daran, einen Bibelkurs zu machen am Mittwochabend. Da haben sie auch aufgeschrieben, was so normal ist für einen Arbeiter. Natürlich sich möglichst oft krank schreiben zu lassen. Und um so auch Ferien zu sparen, weil man, wenn man krankgeschrieben ist, dann hat man gewisse Zeiten, da muss man zu Hause sein, da kann man kontrolliert werden, aber wenn man zu Hause ist, kann man ja gut auch die Wohnung renovieren und während der freien Zeit kann man dann einfach einkaufen gehen. Und Paulus hat das zu den Ephesern gesagt und er sagt das auch zu uns und da sind wir dann am Arbeiten. Immer dass diese Leute, die zum Glauben kommen, sagen, ja, wir möchten wirklich eine andere Art von Leben in unserem Leben aufbauen. Wir möchten Altes ablegen, aber es geht manchmal nicht so von heute auf morgen. Aber da sind sie dran und das ist auch ein Gebetsanliegen, dass wir sie dort unterstützen können, dass wirklich vieles Grundsätzliches verändert werden kann. Dass ihnen geschehen kann, wie es bei Josef geschehen ist, weil Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Der Potiphar hat das gesehen. Josef ist anders. Er ist zwar ein Sklave, aber er macht nicht nur einfach das Minimum, sondern er macht sehr gut und ist sehr begabt. Und obwohl Josef so treu war und so gut war in der Arbeit und wirklich bei Gott, mit Gott verbunden war, ist ihm das geschehen, dass er von der Frau von Potiphar hineingelegt wurde, verführt wurde und er hat gesagt, ich will nicht. Und schlussendlich hat sie dann das alles umgedreht und gesagt, zu der MeToo-Bewegung ist sie dann gegangen und gesagt, der hat mich gewollt. Und man hat ihr geglaubt und Josef wurde ins Gefängnis gesteckt. Er hat dann im Gefängnis auch gedient. Wie hat er das verdient? Dieses Bild habe ich verändert. Dieses Bild zeigt also dieser Mann und dann ein wunderschönes Panorama. Aber Josef war in diesem Gefängnis, so viele wie auch wir, dann hat man einen Traum. Josef hatte einen Traum, hat Träume gehabt. Der wusste, er wird mal über anderen stehen, andere werden sich vor ihm verneigen, andere werden ihm auch gehorchen. Aber im Moment waren die Umstände alles andere. Absolut nicht entsprechend diesen Träumen. Absolut nicht entsprechend den Versprechen Gottes. Er war im totalen Nebel. Aber er wusste, dass hinter diesem Nebel ist das Panorama. Er wusste, es ist Panorama. Ich habe in Beatenberg studiert und da hat man das ganz schön gesehen. Da war manchmal totaler Nebel, aber du weißt, hinten Eiger, Mönch und Jungfrau, die sind immer noch da. Und der Nebel geht weg und tatsächlich, sie sind immer noch da. Und Josef wusste das auch. Das Panorama hinter dem Nebel ist da. Gott ist treu. Er war im Gefängnis des Lebens. Das habt ihr sicher auch erlebt schon. Du bist unterwegs mit Gott. Du bist treu mit ihm unterwegs. Und plötzlich kommt eine Situation, da siehst du nur noch Nebel. Mensch, diese ganze Versprechen, die Gott mir jetzt gegeben hat, was ich ehrlich im Herzen weiß, ist das tatsächlich jetzt so oder habe ich mir das nur eingebildet? Nein, es ist so. Das Panorama bleibt, Gott bleibt, seine Versprechen bleiben, aber ich sehe nur noch Nebel. Das Gefängnis des Lebens kann auch ganz normal sein. Eine Mutter mit kleinen Kindern, ich habe eine Begabung von Gott, ich kann die einsetzen, ich habe eine Begabung in der Arbeitswelt einzusetzen, aber jetzt bin ich da zu Hause und bin einfach mit kleinen Kindern unterwegs. Und bevor ich überhaupt am Morgen die Augen öffne, habe ich schon jemand im Ohr. Und bis ich ins Tod ins Bett falle und in der Nacht auch. Und irgendwie mache ich nichts Gescheites, außer einfach kleinen Kindern hinterherräumen. Mensch, ich fühle mich richtig gefangen in diesem Ding. Also nein, es ist eine Situation, das ist der Nebel, das Panorama bleibt, die Berufung Gottes bleibt. Oder in einer Arbeitssituation, einer Arbeitsstelle, plötzlich, ich sehe gar nicht mehr klar, eben Piaggio ist im Moment in diesem Nebel. Er weiß, Gott sorgt für ihn, aber er wird von einem Ort in den anderen versetzt. Er weiß, die Umstände sind zwar neblig, aber die Realität hinter den Umständen, die ist ganz klar und die hat Gott voll im Griff. Wir haben die Versprechen, Josef waren es seine Träume, wir leben die Umstände, aber wir wissen von der Realität. Ich möchte euch auch erzählen von einer Familie der Gemeinde, die ist auch im Gefängnis des Lebens. Alessandra heißt sie auch, sie ist eine andere Alessandra und Francesco. Wir haben zwei Kinder, Samuele und Alice. Und Alessandra, beide sind sehr begabt, möchten sich ganz in Gottes Reich eingeben. Alessandra ist schon länger sehr krank, hat irgendwie eine Nervenverkrankung, die auch durch die Geburt vom ersten Kind so ausgebrochen ist. Da wurde irgendein Nerv eingeklemmt und sie hat immer ganz starke Schmerzen über Jahre hinweg. Und kann teilweise nicht schlafen oder auch nicht kaum gehen und ist einfach so eingeschränkt. Sie fühlt sich manchmal so im Gefängnis drin. Francesco haben sie auch umstrukturiert an der Arbeit und er weiß manchmal nicht mehr aus und ein. Einfach nur noch Berge von Arbeit und kommt todmüde heim. Und wenn er sich mal vorbereiten will für eine Predigt oder irgendetwas in der Gemeinde, hat er kaum Kraft dafür. Das haben sie herausgefunden. Also in Italienisch sagt man Piove sul bagnato. Es regnet da, wo es eigentlich schon nass ist. Wie wenn es nicht schon reichen würde, haben sie beim Samuele noch eine Fehlbildung an der Niere entdeckt. Und die jetzt auch, die eine Niere arbeitet schon gar nicht mehr richtig gut und die andere ist auch gefährdet. weil sie müssen nicht mehr wieder lange warten. Und sie haben schon im Juni gesagt, er müsste dringend operiert werden. Und das wurde jetzt immer länger noch auf die Warteliste gesetzt. Und jetzt haben sie noch was etwas rausgefunden. Sie fühlen sich so stark im Gefängnis des Lebens und brauchen unsere Gebete. Dass sie sagen, Gott ist treu. Und Alessandra hat mir auch geschrieben, gerade letzte Woche wieder, sie weiß, Gottes Verheißung, Gottes Versprechen sind da. Hinter dem Nebel sind die Versprechen da und sie möchten daran festhalten. Aber es ist nicht jeder Tag ganz einfach. Sie brauchen unsere Gebete. Dass sie die Wirklichkeit hinter der Realität immer wieder sehen. Aber wenn man ins Leben von Josef schaut, könnte man sagen, da ist jemand, der hat sich entschieden, eine Person kaputt zu machen. Und Gott reagiert nicht. Oder man kann sagen, Gott entscheidet, eine Nation zu retten und sein Diener vertraut ihm. Aber manchmal in unseren Lebensumständen können wir den Eindruck haben, da hat sich jemand in den Kopf gesetzt, mich oder jemand kaputt zu machen. Und Gott reagiert nicht, wie ich denke, dass er reagieren könnte. Aber auch da Josef hat gesagt, nein, Gott entscheidet, eine Nation zu retten. Er hat das ziemlich schnell auch begriffen und er hat Gott vertraut. Er war gefangen und doch frei. Das ist ein Riesengeheimnis von Josef. Er war gefangen und frei. Gefangen in seinen Umständen, wir können gefangen sein in gesundheitlichen Umständen, in familiären Umständen, in Arbeitsumständen und tot. Total frei. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, sagt Paulus im 2. Korinther 3,17. Er war frei, als er dem Mundschenk und dem Bäcker die Träume gedeutet hat. Die sagt, ja, wir reden dann darüber. Und dann wurde nichts getan und er war 2 Jahre, nochmals 2 Jahre lange da drin, verlocht. Und hat doch als freier Mann im Gefängnis Gott gedient. Innerlich frei. Bis dann der Pharao ihn gerufen hat und er auch ihm wieder, und dann kommen sie ja wieder in den Sinn, da war doch noch einer, der konnte Träume deuten und dann hat man ihn geholt und dann wurde er befreit. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn er 2 Jahre vorher befreit worden wäre. Dann wäre er vielleicht wieder auf den Sklavenmarkt gekommen und wäre irgendwohin verkauft worden. Aber jetzt war er wieder beim Pharao. Und der Pharao hat erkannt, das Potenzial von ihm erkannt und hat ihn wieder bei ihm eingesetzt. Ein anderer Aspekt, den wir sehen im Leben von Josef, ein großer Aspekt, war dieser Akt der Versöhnung mit seinen Brüdern. Seine Brüder kamen ja dann, haben Getreide gekauft, weil Josef in dieser ganzen schwierigen Situation in Ägypten das so organisiert hat, dass sie Getreide einlagern konnten. Und so kamen sie von überall her und Getreide kaufen. Und eines Tages sah er seine Brüder, die standen vor ihm. Ihr könnt euch vorstellen, wenn du Jahrzehnte, was du nicht mehr gesehen hast, und wenn er das alles noch in seinem Herzen gehabt hätte, kultiviert hätte, dieser Groll oder diese einfach dieses negative Gedanken, dann wäre das eine ganz optimale Gelegenheit gewesen, um zu sagen, so, und jetzt seid ihr in meinen Händen. Und jetzt schaue ich mal zu, wie ihr euch vor mir biegt. Und jetzt kann ich machen, was ich will mit euch. Er hat dann die Leute ausgefragt, gesagt, ja, ihr seid Spione. Und dann sagen sie, nein, wir sind ehrliche Männer. Ehrliche Männer? Hä? Ehrliche Männer? Wisst ihr, was ihr getan habt in eurem Leben? Dass ihr mich verkauft, dass ihr fast umbringen wolltet, dass ihr einen Vater belogen habt, dass ihr ihm irgendetwas erzählt habt über mein Leben. Und jetzt steht ihr da und seid Wir sind ehrliche Männer, wir sind redliche Leute. Aber das ist ganz normal. Wenn ein Mensch, ein sündiger Mensch vor Gott steht oder vor anderen steht, sagt, habe ich noch nie jemanden umgebracht. Also da wird Gott schon schauen, dass ich gut so bei ihm ankommen werde. Oftmals haben wir einfach nicht, wir wissen nicht, dass wir, wie schlecht, dass wir eigentlich dran sind. Wir haben unsere Lieblingssünden, die merken wir schon gar nicht mehr. Das ist so normal geworden, dass du vielleicht auch noch ehrlich sagst, ich bin eine ehrliche Person. Die haben das tatsächlich gemeint, die Brüder. Und da muss wirklich Gott arbeiten, weil da hat sich Josef nicht zu erkennen gegeben, weil er musste warten, bis der Heilige Geist, bis Gott in den Herzen was verändert, dass sie bereit wurden für eine Versöhnung mit Josef. Weil später dann, als sie dann alleine waren, haben sie plötzlich gesagt, du, ich glaube, das kommt jetzt auf uns, weil wir damals unserem Bruder so zugerichtet haben. Das ist jetzt die Strafe, die wir einkassieren. Plötzlich kommt das hoch. Wahrscheinlich hat das einen Zusammenhang. Wahrscheinlich haben wir wirklich was Schlechtes getan. Haben wir gesündigt gegen Gott. Und jetzt kommt es auf uns zurück. Das Blut unseres Bruders kommt auf uns zurück. Und in ihrem Herzen kommt langsam eine Gewissheit auf, dass sie so ehrliche Männer nicht sind und dass sie Versöhnung brauchen. Das ist auch geschehen mit Christina. Giuseppe hat sich schon vor 3 Jahren zu Jesus bekannt, hat sich taufen lassen. Und Christina, die hat gesagt, war sie total verärgert, dass er jetzt da diesen Schritt getan hat, dass er jetzt da nicht mehr über die Leute herziehen will und dass er wirklich ein verändertes Leben hat. Aber sie war noch sehr stark gebunden, auch an die Maria und an andere Dinge. Und sie sagt, nein, das brauche ich nicht. Sie kam eigentlich ganz, ganz selten in die Gemeinde. Das war ein Bild von vielleicht eine ganz Ausnahmesituation. Da kam sie mit der Mutter. Vor etwa einem Monat hat sie eine Nierenkolik gehabt, eine Gallenkolik. Dann war sie da im Pronto Soccorso, in der Notaufnahme und hat dort gesagt, Jesus, hier bin ich. Jetzt bin ich reif. Jetzt habe ich erkannt, ich brauche dich. Ich habe es nicht im Griff. Mein Leben ist so fragil. Ich brauche dich. Ich brauche die Versöhnung. Und hat da mit Giuseppe zusammen gebetet. Und am Sonntag drauf hat sie mir das an Gott geschrieben. Und am Sonntag drauf kam sie in die Gemeinde und hat ein Zeugnis davon abgelegt. Hat sie das erzählt, ganz freudig. Also ich habe es für sie erzählt, sie war so ein bisschen scheu, dass sie jetzt mit Jesus unterwegs sein will. Und es ist ein riesenschönes Ding, wir treffen uns jeden Donnerstag jetzt für ein Jüngerschaftstraining und sie ist daran, wirklich Gott zu vertrauen, weil sie hat Schwierigkeiten, sie hat einen Tumor im Kopf, der war um den Sehnerv herum und dann musste der operiert werden und der war so mit dem Sehnerv verbunden, dass das eine Auge jetzt gar nichts mehr sieht und im anderen Auge sieht sie nur noch 10%. Also sie kann vielleicht die Bibel nicht selber lesen, aber sie kann sie hören. Und sie ist so dankbar, dass sie doch noch etwas sieht, dass sie auch ihren Sohn aufwachsen sehen kann. Und es ist herrlich zu sehen, wie Menschen einfach verändert werden, wenn sie zuerst sagen, nein, wir haben eigentlich nie was Böses getan und plötzlich der Geist Gottes wirkt im Herzen drin. Betet dafür, wir haben am 11. November am Sonntagmorgen haben wir eine Evangelisation mit dem Billy Graham Film Das Kreuz, das ist jetzt in Italien eine Aktion, in 1500 Gemeinden wird der Film gezeigt und da kommt die Botschaft ganz gut und ganz klar rüber. Und dass dann noch andere wie Christina dabei sein werden. Zum Beispiel unsere Besitzer von unseren Räumen, das sind 80-jährige Leute. Und sie kommen manchmal in den Gottesdienst. Letzten Sonntag war sie das erste Mal dabei nach der Eröffnung. Er kommt so manchmal und war ganz interessiert. Wir beten, dass diese Leute noch bevor sie in die Ewigkeit abberufen werden, wirklich klar sich entscheiden können und auch sagen können, wir sind nicht ehrliche Leute, wir brauchen Jesus, wir brauchen seine Vergebung. Obwohl Josef ja seine Brüder in den Händen gehabt hätte, kam es dann zu einer Versöhnung. Und diese Versöhnung kam zustande, weil er schon vergeben hat. Sein Herz war schon frei vorher. Er von seiner Seite hat schon vergeben, er hatte keinen Groll. Und dann konnte er auf seine Brüder zugehen und da konnte Versöhnung stattfinden. Ein riesenschönes Bild auch für uns. Vergeben, Versöhnung suchen und dann Botschafter der Versöhnung zu sein gegenüber anderen in unserem Umfeld, weil es so dringend benötigt wird. Josef hat was ganz Cooles gesagt. Also es ist nicht cool, es ist göttlich. Er sagt, aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit 2 Jahren herrscht nun die Hungersnot und auch in den nächsten 5 Jahren wird man weder säen noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht, zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Macht euch keine Sorgen, macht euch keine Vorwürfe über das, was ihr gemacht habt. Gott hat mich hierher geschickt. Er hat alles im Griff gehabt, schon vorher. Sein Plan war schon klar und ich war einfach sein Botschafter. Ich konnte mit ihm unterwegs sein, um euch zu retten und eine ganze Nation zu retten. Ist das nicht göttlich? Wenn das ein Mann, eine Frau sagen kann, nachdem sie jahrelang gelitten hat, ungerecht gelitten hat durch Leute, die böse waren, die vielleicht noch böse sind. Macht euch dagegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt. Später nochmals, als dann der Jakob gestorben ist, dann hatten die Brüder nochmals Angst. Und jetzt ist der Vater gestorben. Jetzt kommt er vielleicht mit dem, was er eigentlich schon länger im Herzen hat. Und dann hat er nochmals gesagt, nein. Ihr habt Böses gedacht, aber Gott hat das Böse in Gutes umgewandelt. Ich möchte euch nichts heimzahlen. Das ist Gottes Bier. Er muss mit euch ins Klare kommen. Ihr möchtet mit ihm Gott ins Klare kommen. Und ich kann frei sein, frei, um ihm zu dienen. Das ist eine Anfrage auch an uns. Sagen, ich möchte abschließen, das, was geschehen ist. Manchmal sind es ja auch gar nicht so große Dinge, die geschehen, aber vielleicht so kleine, doofe Dinge, die man dann vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte so einfach mit sich trägt und immer zwischen mir und der anderen Person bleibt. Sagt, nein, Gott hat alles im Griff. Das ist geschehen. Warum, weiß ich vielleicht auch nicht. Aber ich nehme es aus Gottes Hand und gebe es in Gottes Hand wieder zurück. Ich möchte abschließen mit ein paar anderen, noch weiteren Gebetsanliegen. Bei der 11. November, das ist die Evangelisation, und da laden wir ein, dass da wirklich Gottes Geist auf vorbereitete Herzen treffen kann und dass wir wirklich umgestaltet werden können. Wir haben wieder ein Problem mit unserem Saal, also mehr mit der Gesetzgebung. Die haben ein neues Gesetz erlassen und sind jetzt eigentlich gezwungen, eine Nutzungsänderung zu machen. Also, dass wir jetzt wirklich eine Kirche werden. Und die Besitzer, das wahrscheinlich nicht so wollen. Wenn wir das nicht machen, könnte es sein, dass wenn mal die Regierung, die Stadtregierung ändert, dass wir dann große Probleme haben. Der jetzige Bürgermeister, dem sagt, mir ist es eigentlich egal, was ihr seid. Also, wir leben und leben lassen, so. Der wusste nicht mal von diesem Gesetz. Wir mussten ihn darauf hinweisen. Und irgendwie, aber irgendwann hätte das dann auch gemerkt und dann wäre es dann vielleicht auf uns zurückgekommen. Das ist also jetzt ein großes Anliegen. Wie machen wir das? Können wir das machen? Erlauben uns das die Besitzer? Es ist einfach eben immer dieses Gesetz gegen die Moscheen und so, auch gegen die Evangelischen. Wenn wir keine Nutzungsänderung machen, dann sind wir einfach ausgeliefert und könnten jederzeit einfach rausgeschmissen werden. Beten wir uns für unsere Jugendlichen. Wir haben ein paar jugendliche Teenies, dass eine Jugendgruppe auch entstehen kann, dass sie mehr auch den Zusammenhalt haben untereinander und auch für Leiter. Es ist überhaupt ein großes Anliegen, wenn das unsere Leute als Jünger wachsen, die Neubekehrten und auch alle anderen. Weil wir merken, dass so viele Leute sind irgendwie eben gefangen in einem Gefängnis des Lebens und haben, sind einfach keine Ressourcen. Auch diejenigen, die haben wollen, haben keine Ressourcen und andere haben sie noch nicht entdeckt oder wollen sie noch nicht so einsetzen. Und so beten wir dafür, dass wir reife Jünger bekommen, dass vielleicht auch andere Leute dazustoßen und dass wir Ressourcen haben, um auch die Gemeinde weiter aufzubauen. Sonst backen wir einfach kleine Brötchen. Aber wir hätten so viele Möglichkeiten, aber wenn wir personell nicht die Möglichkeit haben, dann können wir es nicht umsetzen. Das sind große Anliegen. Ich weiß nicht, ob wir gleich jetzt Zeit nehmen können, um einige Dinge, die ich vorher gesagt habe, oder jetzt aufnehmen können. Und ich danke einfach ganz herzlich, dass ihr weiter mit uns kämpft, weil Gott ist da. Und auch wenn wir selber manchmal, wenn gerade in diesen personellen Fragen, nur Nebel sehen, hintendran, das Panorama ist da. Amen.